free audio post-production by Alphonic.com.
Servus und grüßt euch zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit Tanja Spielberger. Tanja ist Extrem-Triathletin, beruflich sehr eingespannt und hat es geschafft, als erste Frau auf dieser Welt die Extreme Triathlon Series zu gewinnen. Außerdem war sie der schnellste Mensch jemals, der das geschafft hat. Wir sprechen heute über Themen wie Resilienz, die Zusammenarbeit mit mir, aber auch wie es sich anfühlt, Dinge zu tun, die noch nie jemand vor einem geschafft hat. Ich wünsche euch heute ganz viel Spaß bei dieser Folge Verstoffwechselt. Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Tanja, ich freue mich voll, dass du direkt aus Südafrika hergekommen bist, quasi. Du bist noch nicht lang da, gell?
Nein, seit einer Woche jetzt, genau.
Ach ja. Doch schon?
Ja.
Du siehst das. Krass.
Ja, fühlt sich aber immer noch an, wie gerade ist angekommen.
Die Zeit vergeht, das ist echt unglaublich. Warum du in Südafrika warst, das besprechen wir später. Aber jetzt einmal vorneweg, wie geht's dann heute?
Gut. Ich hatte einen relativ entspannten Tag in der Arbeit, war in der Früh schwimmen. Das war das erste Mal, dass es wieder richtig gut lief im Wasser. Von dem her passt.
Du hast gerade schon zwei Sachen angesprochen, die ich gern mal mit einbauen. Du hast gerade vom Schwimmer geredet und du hast gerade von der Arbeit geredet. Jetzt kennen Sie wahrscheinlich viele Leute in diesem Extremsportbereich nicht so aus, deswegen holen wir die vielleicht mal ab. Du bist Vollzeit berufstätig.
Genau.
Und was arbeitest du denn?
Ich bin bei der Münchner Rück und mache da Risikomanagement für alles, was mit Luftfahrt, Schifffahrt, Versicherung zu tun hat. Genau, also Schreibtischjob, Vollzeit und so ein bisschen im mathematisch-Risikomanagement-Bereich.
Einer der wenigen Menschen, die ich getroffen habe, die sich mit Zahlen unglaublich gut auskennen und das auch noch gern lernen.
Ja, tatsächlich sehr gerne.
Ich weiß das nur, als wir unser erstes Gespräch hatten, da haben wir da auch kurz drüber geredet, gell?
Ja.
Faszinierend.
Zahlen, Statistiken finde ich super.
Krass. Cool. Wie, oder anders gefragt, du machst ja noch nicht dein ganzes Leben Extremsport. Vielleicht möchtest du die Leute so ein bisschen abholen. Wo kommst du so her? Was hast du in dem Leben vorher gemacht, als irgendwann mal der Sport in dein Leben gekommen ist?
Der Sport war tatsächlich eigentlich schon immer Teil von meinem Leben. Also ich habe schon als Kind, ich habe eigentlich alles ausprobiert. Ich habe mal Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt, Leichtathletik gemacht, war als Kind mal ein Jahr im Schwimmverein, habe Tennis gespielt, bin geritten. Also ich habe irgendwie alles mal ausprobiert. Meine Eltern waren sehr, sehr sportlich. Das heißt, ich war halt von klein auf immer mit am Tennisplatz, am Fußballplatz, beim Marathon etc. dabei. Und dann nehmen sie dich halt mit und dann gibt es irgendwie am Tag vorher 3 Kilometer Kids Run, dann läufst halt den mal. Ich bin tatsächlich auch mit 9 meinen ersten 10 Kilometer Lauf gelaufen.
Ach, krass.
Nicht schnell, aber ich kam ins Ziel. Ich war nicht Letzte, ich war Vorletzte. Habe auch ein extra Zielbanner damals bekommen. Also Sport war eigentlich schon immer Teil des Ganzen. Triathlon kam dann aber erst viel, viel später, so 2013 rum. Ich bin davor, also vor allem Tennis gespielt, 18 Jahre lang, ein bisschen hochklassiger, bin jahrelang geritten, habe Reitunterricht gegeben, das waren immer so die zwei Konstanten und drumherum eigentlich alles mal ausprobiert, außer Touren, da war ich tatsächlich immer eine Niete.
Und beruflich, wie hast du da angefangen, wie war dein Werdegang da?
Ich habe so ein bisschen nach dem Abi eigentlich nicht gewusst, was ich genau machen will. Ich wusste immer, ja, so Mathematik taugt mir eigentlich ganz gut, aber Mathe studieren war jetzt auch nicht das Richtige. Und bin dann eigentlich zufällig auf ein duales Studium aufmerksam geworden. Also Verbindung aus einer Ausbildung zur Versicherungskauffrau und einem Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften. Und fand das irgendwie ganz cool, weil das so beides vereint hat, so das wirklich Arbeiten, aber gleichzeitig das Studium, was ich machen wollte, das war mathematisch angehaucht. Man hat gleich Geld verdient, war auch sehr praktisch. Und man hatte die Möglichkeit, zweimal ins Ausland zu gehen. Genau, da hatte ich mich drauf beworben, hatte Glück, dass ich genau bei der Firma, zu der ich wollte, einen Platz bekommen habe. Das war damals schon die Münchner Rück. Hab da 2010 angefangen, genau, und dann 5 Jahre das duale Studium und bin dann später eben dort auch eingestiegen.
Und dann, ja, hast du einen Beruf, der auch fordert, nicht nur zeitlich, sondern auch Hirnschmalz, da das jetzt mal nennen. Du hast viele geschäftliche Reisen.
Ja.
Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dir denkst, hey, jetzt mache ich Triathlon.
Ja, genau. Also der kam eher so ein bisschen, man hat mich von meinem Glück überzeugen müssen, sagen wir es mal so. Ich habe, wie gesagt, immer Sport gemacht und 2012 hat mein damaliger Freund, war im Trainingslager bei mir dabei beim Tennisspielen. Und dem war irgendwann stinklangweilig, er hat gesagt, meine Eltern waren gleichzeitig zum Rennradfahren im gleichen Hotel. Er geht jetzt mit Rennradfahren, weil mir den ganzen Tag beim Tennis zuschauen, das ist ein wenig langweilig. Kam zurück, war hellauf begeistert vom Rennradfahren. Und ich habe mir gedacht, shit, ich fand Fahrradfahren furchtbar. Also zur S-Bahn maximal, aber ja nicht Fahrradfahren des Fahrradfahrens wegen, sondern dann, um eine Wegstrecke zurückzulegen. Hab irgendwann eine Wette verloren. Der Wetteinsatz war, ich muss einmal mit Rennradfahren gehen. Kam zurück, bin mit dem uralten Fahrrad von meiner Mama, viel zu klein, sackschwer, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, na, eigentlich ist cool, weil es war gerade so die Zeit, so Ende vom Bachelor, in der Arbeit wurde mehr, war mehr los. Ich habe im Tennis, im Frauentennis so ein bisschen, das hat mir zwischenmenschlich nicht getaugt. Also da ist einfach doch sehr, sehr viel Zickenkrieg und Ellbogen, das war nicht meins. Gleichzeitig hatte ich auch nicht mehr die Zeit, mich an so fixe Trainingszeiten zu halten. Dachte ich mir, eigentlich Triathlon wäre cool, weil laufen kannst überall, kannst immer. Ich sag, komm, jetzt melden wir uns einfach mal zum Sprint-Triathlon an, Karlsfeld 2013. Probieren wir mal aus. So 500 Meter schwimmen, 20 Radfahren, 5 laufen. Das schafft man schon irgendwie, wenn man sportlich ist. Gemacht, fand es so cool, dass ich mich die Woche drauf gleich für ein Wörthsee-Triathlon angemeldet habe. Ja, und habe dann eigentlich gesagt, na, das ist genau das, was mir taugt. Und jetzt mache ich es gescheit.
Und gescheit hat geheißen, du bist auf längere Distanzen gegangen. Oder wie definierst du gescheit?
Na, gescheit hieß eigentlich erstmal, dass ich gesagt habe, ich will es, wenn ich was mache, dann mache ich es ganz. Also entweder ganz oder gar nicht.
Also mit gescheiter Vorbereitung.
Mit gescheiter Vorbereitung. Das heißt, ich habe mir direkt eine Trainerin genommen. Mhm. Und hatte aber damals noch gar nicht, also an der Extremtriathlon habe ich da nicht gedacht, ich habe auch nicht an Ironman gedacht, habe mir gesagt, okay, nächstes Jahr machst du mal eine olympische Distanz.
Ganz lustig, gell? Deine erste Trainerin war am Mai erste Trainerin.
Ja, genau, die Heike.
Also lieben Grüße an die Heike, ja. Wenn sie es umhört.
Von mir auch. Genau, hatte ich auch Glück, dass die mich damals, die haben mich wirklich von Anfang an die Hand genommen, die hat mir quasi Triathlon beigebracht von der Pike auf und das aber vor allem auch sehr, vielleicht manche sagen konservativ, aber Schritt für Schritt, also nicht gleich übertrieben und nicht gleich, wir gehen jetzt auf Langdistanz, sondern erstmal eine olympische Distanz gemacht. Dann habe ich das gemacht und dachte ich mir, naja, ob es jetzt 10 oder 21 hinten drauf laufst, geht schon. Ein Jahr drauf, Mitteldistanz. Ja, und dann habe ich mir das gleich nochmal gedacht, wenn es jetzt 21 läuft, dann kannst du auch 42 laufen. Also das Jahr drauf dann die Langdistanz. Und da war ich auch erstmal dann einige Jahre und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, jetzt kannst du in der Altersklasse ein bisschen mit vorne mitspielen. Dann kam irgendwann mal so 2018, 2019 der Traum Hawaii auf. Dann war ich aber verletzt, dann kam Corona, das heißt, es war lang nichts. Dann hatte ich es eigentlich schon abgeschrieben mit Hawaii und war aber noch für den Ironman Hamburg gemeldet und hatte mir aber gedacht, naja, wenn du das Hawaii nicht machst, irgendwas Cooles musst machen. Dachte mir, auch so ein Extremtriathlon, mal einmal als Ausflug, einmal irgendwas Besonderes, das wäre eigentlich was, so Norseman oder irgendwie sowas. Dann habe ich mich in Hamburg doch für Hawaii qualifiziert. Hatte aber diesen Traum, Extremtriathlon schon irgendwie im Kopf, weil ich mir gedacht, na gut, dann machst du in dem Jahr halt beides. Machst im Oktober Hawaii und im Juni dann den Austria Extreme. Das hat so zeitlich ganz gut zusammengepasst.
2022 war das.
Genau, das war 2022. Ja, und habe dann den Austria Extreme gemacht und habe da echt gemerkt, wirklich gedacht als einmal Ausflug und bin da aber, war da 14 Stunden 16 unterwegs und hatte 14 Stunden 16 puren Spaß. Und habe gemerkt, das ist meine Welt. Also da gehöre ich hin. Das ist genau meine Form von Triathlon, wie es mir Spaß macht, wo ich auch gut drin bin, also wo ich wirklich meine Leistung voll ausschöpfen kann. Ja, das mache ich jetzt.
Crazy. Und dann hast du im selben Jahr aber noch Hawaii gemacht. Also genau. Man muss ja dazu sagen, du hast ja den Austria Extreme gemacht.
Genau.
Ist ein Teil der Extreme Triathlon Series. Ja. Das sind 5 Rennen. Hat bis zu dem Zeitpunkt noch keine Frau der Welt einmal durchgemacht.
Genau.
Du machst dieses Rennen so aus Jux und Tollerei, da das jetzt mal nennen und sagen, hey, du probierst die mal aus, gewinnst das Ding und wärst Dritte overall, also mit Männern gemeinsam.
Ja.
Das ist ein ganz cooler Versuch gewesen. Ne?
Das war ein recht gelungener Versuch, ja. Es hat, glaube ich, mir noch mehr überrascht als alle anderen dort, die auch sehr überrascht waren. Aber da siehst du mal, was irgendwie, wenn man halt richtig Spaß dran hat, dann geht. Und dann weiß ich noch, ich bin da so diesen letzten Anstieg hoch. zur Südwandhütte und ich wusste davor schon, dass es die Serie gibt, aber nie im Leben daran gedacht, das zu machen. Und dann bin ich da so hoch und dachte mir, das könnte eigentlich was sein. Und scheinbar hat man es mir im Ziel schon angesehen, weil meine Eltern zu mir herkamen und gesagt haben, bevor es dich jetzt gleich irgendwo anmeldest, warte zumindest 2 Wochen ab.
Naja, gut, wenn man die 14 Stunden unter Bart der Quetsch den nur lachen sieht, dann kann man sowas wahrscheinlich vermuten.
Ja, also irgendwie hat man es mir wohl angesehen.
Krass. Ja. Und wir reden ja hier von ungefähr immer so einer Ironman-Distanz. Manche Rennen sind ein bisschen anders, aber da kämen wir später noch drauf. Aber jetzt machst du ja nicht nur eine Ironman-Distanz. Das heißt nicht nur 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 laufen. Da steht ja überall so ein Extreme dabei. Und das hat ja einen Grund.
Ja.
Beschreib doch bitte mal jetzt gerade an dem Thema jetzt beim Austria. Was war bei dem jetzt gerade so extrem?
Ja, also die Extreme sind eigentlich immer unterschiedlich. Und jedes Rennen ist auch für sich so ganz in seiner eigenen Form extrem. Beim Austria ist das, du schwimmst in der Mur. Die ist in der Regel relativ frisch. Also wir hatten Glück, bei uns war es warm. Wir hatten so 16 Grad Wassertemperatur. Gab auch schon Jahre, da war es kälter. Du schwimmst mit, aber auch gegen die Strömung, die da doch recht beachtlich ist. Also das ist schon mal so die erste Challenge. Du startest im Dunkeln. Also die ersten Viertelstunde ist dunkel.
Wann ist der Start?
Der Start war 4.30 Uhr, glaube ich.
Alter Schwede.
Genau.
Das ist für die meisten Menschen schon eine Challenge, dass sie um 4.30 Uhr an der Startlinie stehen.
Ja, genau. Also 4.30 Uhr ins kalte Wasser und los. Und ja, dann kommst raus, dann gehst aufs Radl, dann warten, glaube ich, beim Austria waren es 3.800 Höhenmeter auf die 180 Kilometer. Und dann hast du das geschafft, dann läufst du, und das waren beim Austria dann nochmal 1.900 Höhenmeter ungefähr auf die 42 Kilometer. Genau. Mit Trail, mit alpinem Gelände, mit teilweise werden Schneefelder am Ende beim Laufen. Und das ist so das eine Extreme. Das andere Extreme, was noch dazu kommt, ist, es gibt keine gesperrte Strecke, also du bist im normalen Verkehr. Es gibt auch keine Verpflegungsstellen oder sowas, sondern du musst immer ein Support-Team noch dabei haben, das dich verpflegt. Und bei den meisten Rennen, beim Austria sind es die letzten 15, 16 Kilometer, musste dich auch jemand begleiten. Also du musst auch einen Supporter haben, der mit dir da läuft, weil es da eben ins Alpine geht und man halt natürlich will, dass du da jetzt sicher bist und nicht ganz auf dich gestellt.
Ich muss dazu sagen, also wenn jetzt jemand das belächelt vielleicht, dass er sagt, ja, die Straßen sind nicht gesperrt, das ist tatsächlich, ich konnte es nur bestätigen, echt eine extreme Geschichte. Also ich habe das ein paar Mal erlebt und zwar Gott sei Dank nicht auf einer Langdistanz, weil selbst bei der Langdistanz, die gesperrt ist, das finde ich eine Challenge, wenn du irgendwie zum Schluss raus müde wirst und du musst dir vorstellen, du fährst 180 Kilometer, viel davor in Aero-Position, Konzentration lässt nach, dir tut der ganze Körper weh.
Ja.
Und dann hast du noch Verkehrsteilnehmer, auf die du achten musst. Das ist echt eine Herausforderung. Vor allem ist es ja eben, wenn du dann auch noch, du hast gesagt, 3.900 Höhenmeter hattest gehabt. Das heißt, du brauchst ja noch extreme Konzentrationsfähigkeit, um auch die Abfahrten gescheit zu bewältigen.
Das war tatsächlich das Übelste da, dass eigentlich kurz vor der T2 war eine lange Abfahrt.
Vom also T2, muss man dazu sagen, das sind die Wechselzonen. Also es gibt Wechselzone 1 von Schwimmen auf Rad und Wechselzone 2, die T2 ist von Rad auf Lauf.
Ja, genau. Also quasi in der zweiten Wechselzone, da ging es davor, ich glaube 13 Kilometer die Passstraße runter, auch mit so Kuhgittern drüber. Und da hast du einfach gemerkt, also ich bin die vorher abgefahren, ohne Probleme. Und dann aber im Rennen, du warst natürlich einfach durch, du bist ja auf Anschlag gefahren. Ich habe so verkrampft beim Bremsen, dass ich tatsächlich meinen Reifen heiß gebremst habe, dass ich einen Platten hatte in der Abfahrt, weil ich den so heiß gebremst habe. Also da merkst du einfach, dass die Konzentration dann nicht mehr hundertprozentig da ist.
Krass. Und das dann fürs erste extreme Rennen gleich so abgeliefert. Mit Platten?
Mit Platten, ja.
Wow.
Das Gute ist, da muss man nicht selber wechseln, sondern da war das Supportauto hinter mir.
Ja,
da war mein bester Späsel drin. Der hat einmal anderes Hinterrad genommen, reingesteckt und weiter geht's.
Na gut, dann geht's noch.
Ja.
Und dann war im selben Jahr nur der Ironman Hawaii. Vielleicht für die Menschen, die es jetzt von Triathlon noch nicht so viel Ahnung haben. Also erstens, wir reden immer davon, dass ein Triathlon, gell, den macht man in einem durch. Also das heißt, man schwimmt, man fährt Rad und man läuft alles Tuschur durch.
Ja.
Man macht da keine Pause. Und das andere ist Ironman Hawaii, also World Championships, Weltmeisterschaften, mit das Rennen, das die höchste Aufmerksamkeit in dem Triathlon-Zirkus erfährt. Wie ging es dir da? Was hat das mit dir gemacht, dass du dich da qualifiziert hast und war die Insel extrem genug für dich?
Ja, also erstmal war es tatsächlich die Quali zu schaffen, also schon weit vorher, in dem Jahr vorher in Hamburg. Das war so das erste Mal, dass ich wie so einen Lebenstraum erreicht hatte, weil das war immer so der Ironman Hawaii, da wollte ich mal hin und habe eigentlich gedacht, ich schaff's nicht mehr und habe es dann da tatsächlich geschafft. Und das war so, dass du denkst, krass, jetzt habe ich wirklich das, was ich mal als kleiner Rookie, wo alle vom Ironman Hawaii geredet haben, aber ich mir mal dachte, boah, das ist was für die Großen, jetzt darf ich dahin. Das war schon mal ein ganz, ganz krasses Gefühl, wo du auf einmal so merkst, krass, was ich eigentlich erreicht habe in der Zeit. Und dann das Rennen selber war tatsächlich mein schlechtestes Rennen, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Ich habe auf dem Rad, also ich bin super geschwommen, bin extrem gut geradelt, habe aber dann Rückenprobleme bekommen. Vermutlich zyklusbedingt tatsächlich. Und bin dann einfach den Marathon gegangen, gelaufen, immer im Wechsel. Hatte auch noch 3 Kilometer wieder vor T2, also vor der Wechselzone, wieder am Platten. Den nicht heiß gebremst, der war tatsächlich Straßenverhältnissen geschuldet. War auch mein erster Platten jemals in einem Triathlonrennen. War auf Hawaii. Ja, aber im Endeffekt dachte ich mir dann, ist es eigentlich wurscht, gell? Also auch, ich glaube, bei jedem anderen Rennen, wenn ich da so auf den Marathon gegangen wäre, hätte ich geflucht. Da, klar, ich fand es jetzt nicht cool, aber ich dachte mir, hab's auf die Uhr geschaut, dachte mir, pff, ich habe jetzt, glaube ich, noch 10 Stunden Zeit, um den Cut-off zu schaffen. Da kann ich auch komplett gehen. Und da war es mir komplett egal, weil mir bei dem Rennen das Ergebnis selber so wurscht war, sondern es ging eigentlich nur ums ins Ziel kommen,
Ums Erleben.
die ganze Atmosphäre mitnehmen, erleben. Ich hatte damals gesagt, Daylight Finish wäre was, das habe ich trotzdem noch geschafft. Und von dem her war ich trotz echt einem schlechten Rennen und den schlechtesten Rennen meiner gesamten Triathlon-Karriere total zufrieden.
Du hast gerade Zyklus angesprochen. Du hast da noch nicht zyklusbasiert trainiert, oder? Oder
Doch,
schon?
ich hatte da tatsächlich schon angefangen damit, also im Jahr vorher, als ich dann mit der Nine 2021 angefangen habe,
Stimmt, das war 21, ja.
genau, zu trainieren. Aber was da halt passiert ist, ist, ich dachte eigentlich, ich bin, also es kommt ein bisschen später, dass meine Periode kommt. Aber durch den Jetlag, durch den Stress, durch die
Zeitverschiebung.
Reisezeit etc. hat sich das so verschoben, dass ich das just da bekommen habe. Und bei mir ist es immer mit Rückenschmerzen verbunden. Ah, und die habe ich dann da bekommen.
Super.
Genau. Also eigentlich bei dem Rennen, wo du sagst, das ist das Rennen, auf das du dein Triathlon-Karriere lang hingearbeitet hat, da passiert dann der erste Platten jemals, sowas, was ich vorher nie hatte. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, mir war es total egal. Also ich bin da trotzdem zufrieden über die Finishline, war happy.
Schön.
Ja.
Zum Trainerwechsel nur kurz. Du hast dann ja, wir haben uns da vorher auch kurz unterhalten. Du bist damals dann zum selben Trainer-Ehepaar
Ja.
gegangen. Ich war damals auch bei Flo und Nine Heck.
Ja.
Also ganz liebe Grüße. Für mich hat es einen mega Unterschied gemacht, weil ich vorher auch noch nie so professionell gearbeitet habe. Wie ist dir da gegangen?
Total gut. Also ich war mit der Heike und meiner Trainerin war super happy. Also das hat wirklich gut funktioniert. Ich meine, was wir da auch geschafft haben in der Zeit, wie die mich aufgebaut hat. Also da geht ein ganz großes Danke und Lob raus.
Muss man auch mal schaffen, jemand so behutsam
Genau.
an so lange Distanzen heranzuführen, das ist eine krasse Aufgabe.
Genau, weil ich hatte das tatsächlich auch gesehen. Ich bin so ein bisschen nebenbei in der Liga gestartet, wo viele andere dann schon schneller, weiter und höher gegangen sind. Und die Heike mich immer gebremst und gesagt hat, deine Zeit kommt schon. Und tatsächlich war es genauso. Und ich habe aber dann zu dem Zeitpunkt 2021 dann schon 8 Jahre mit der Heike zusammengearbeitet und hatte einfach so das Gefühl, ich brauche mal einen neuen Reiz. Und auch vielleicht mal einen anderen Reiz. Und gerade in der Kombination auch meinem Job. Ich bin dann damals in eine Senior-Position gewechselt, also war noch ein bisschen anspruchsvoller. Hab mir gedacht, okay, das muss ich noch besser verbinden irgendwie. Und bin eben dann auf Nino und Flo aufmerksam geworden und hatte irgendwie so von dir mitbekommen, das ist ganz gut, auch von der Dani. Fand es auch vom Konzept her, auch mit einem recht wissenschaftlichen Herangehensweise, das ist gerade für mich als Zahlenmensch, ist es total wichtig, dass mir jemand was mit Fakten erklären kann und
Messbar macht.
messbar macht, genau. Also, und das konnte die Nine. Und ja, hat mir einfach wirklich nochmal wieder den Spaß noch mehr zurückgebracht, weil es einfach nicht mehr so monoton war. Vorher war es halt einfach klar, nach 8 Jahren, ne, du ein bisschen eingefahrene Routine, was ja an sich gut ist, aber halt auch seine Nachteile hat und einfach neue Reize gesetzt. Und die Zusammenarbeit läuft super. Also alles, ich habe Janine auch gesagt, alles, was wir da jetzt an Erfolgen geschafft haben, ist genauso auch ihr Verdienst, weil sie einfach echt ein super Gespür dafür hat, wo sie mich fordern kann und wo sie mich aber vor allem auch mal bremsen muss und sagen muss, so jetzt langsam.
Ja, gerade wenn man sich das mal anschaut, dieses Jahr 2022, du hast gesagt, beruflich bist du in eine Senior-Position gekommen. Du hast drei Langdistanzen gemacht mit
Zwei.
Ironman.
2.
War Hamburg 21.
Genau.
Aber Ende, gell?
Ja.
Ja. So, das heißt, du hast Ende des Jahres 21 Hamburg gemacht.
Ja.
Du hast dann 22 den Austria Extreme gemacht. Du hast Ironman Hawaii gemacht.
Ja.
Also alles mal innerhalb von einem Jahr. Ungefähr.
Ja, roundabout. Ja, grob, ja.
Drei Langdistanzen und das braucht ja extreme Vorbereitung. Es ist ja nicht so, es ist ja nicht nur mit dem Rennen getan.
Ja.
Plus Vollzeitjob mit Verantwortung, Reisezeit.
Ja.
Du hast einen Hund?
Ja. Ja.
Ich habe mir das schon oft gefragt und ich glaube, ganz viel Leute da draußen geht es auch so, wie machst du das? Also, ich war Vollzeitprofi.
Ja.
Ich habe nur Triathlon gemacht. Und mir war das teilweise schon zu viel. Also ich habe es gern gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, da noch, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal irgendeine Zahl, 40 Stunden zu arbeiten und das wird meistens wahrscheinlich nicht reicher.
Ja.
Plus zu reisen, beruflich, nicht sporttechnisch.
Ja.
Und dann noch Extremsport zu betreiben.
Ja, also ich glaube, es sind ein paar Komponenten. Ich glaube, das eine ist erstmal den Spaß an dem Hobby zu haben. Und vielleicht, ich glaube, für mich ist es auch gar nicht Hobby, für mich ist es eher ein Lebensstil. Also ich glaube, Hobby ist dafür schon ein zu kleiner Begriff. aber also mir macht das einfach von Herzen Spaß. Also für mich ist es nicht, ich muss morgen früh ins Wasser, sondern ich freue mich darauf. Also klar gibt es auch mal Tage, wo ich mir denke, oh Gott, Bergintervalle, ja, viel Spaß. Aber dann mache ich es und dann fühle ich mich schon währenddessen viel besser. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass es einfach, dass man das aus Spaß macht und nicht, um irgendjemand irgendwas zu beweisen. Das zweite ist Planung. Und das war für mich auch mit der Nine immer ganz wichtig, dass ich ganz klar meinen Plan habe, der pünktlich kommt, der aber auch darauf abgestimmt ist. Wenn ich halt sage, jetzt in der Woche bin ich auf Dienstreise, ja, da kann ich halt nicht Fahrrad fahren. Da kann ich viel laufen, weil mein Laufschuh kann ich überall mit hinnehmen. Wenn ich Glück habe, gibt es ein Schwimmbad, aber dann muss das halt entsprechend angepasst werden. Und da ist die Nine echt also top. Da ich trage das halt ein, wann ich wie Zeit habe, wann ich aber vor allem auch keine Zeit habe. Und sie passt es entsprechend an und macht mir dann auch keinen Vorwurf vor allem und sagt, aber da müssten wir jetzt noch was reinquetschen. Nee, das ist eher andersrum, dass ich oft sage, das wird schon noch gehen. Also ich könnte schon um 5 aufstehen, dann kriegen wir das schon noch runter. Und sie dann sagt, na, jetzt halt, mal langsam. Genau. Und das ist natürlich auch Disziplin. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Oder Disziplin und dann Routine. Also dass es einfach ganz normal ist, in der Früh um 5:30 aufzustehen und zu schwimmen zu gehen, bevor man in die Arbeit geht. Und das halt zu kombinieren. Und ich, was mir natürlich auch hilft, ist, ich habe relativ viel Homeoffice. Also ich war insofern vielleicht auch Gewinner von Corona, dass ich das jetzt deutlich mehr habe. Und auch flexible Arbeitszeiten. Das heißt, ich kann halt auch mal 1,5 Stunden Mittagspause machen und mal 1 Stunde laufen gehen mittags. Und das sind, glaube ich, so die 3 Komponenten, wie man das schafft. Und der Hund, der muss halt mitlaufen gehen.
Ja. Das macht dir da ja Spaß.
Ja, total.
Also zumindest sieht es auf Instagram so aus.
Die ist auch fitter als ich, also von dem her.
Ja, genau.
Ja, doch.
Bergauf vielleicht.
Ja.
Und dann hast du ja zusätzlich noch eine Herausforderung. Du kannst jetzt sagen, ob du drüber reden möchtest. Du hast ja mit deiner Lungen eine Thematik gehabt. Also du kannst gerne ein bisschen was erzählen, wenn du da Interesse hast. Aber ich finde es unglaublich spannend, wie man diese Belastung hinkriegt, dann noch mit einer gesundheitlichen Thematik, die da im Vorfeld mal passiert ist.
Ja, also das war Ende 2016 hatte ich eine Lungenembolie, beidseitig zentral. Kam spannenderweise raus, weil ich beim Allgäu-Triathlon noch gestartet bin und irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas passt nicht. Also Puls ist viel zu hoch, ich krieg überhaupt keinen Druck aufs Pedal, mir war im Wasser so ein bisschen schwindelig. Und ich konnte es nicht zuordnen, weil ich war, habe mich nicht krank gefühlt, nix. Und bin zum Arzt, weil ich danach eine Mitteldistanz machen wollte und dachte mir, jetzt lasst mal ausschließen, dass irgendwas Schlimmes ist. Und da war dann aber eigentlich auch erstmal alles okay. Und in den Blutwerten kam dann raus, dass der Thrombosewert erhöht ist. Dann hieß es gleich direkt ab ins Krankenhaus. Die haben mich erstmal ausgelacht, weil ich kam da halt an, in Sportklamotten. Habe gesagt, ja, mein Arzt sagt, ich soll herkommen, ich soll mich mit Verdacht auf Lungenembolie untersuchen. Und die haben mich angeschaut und gesagt, wie sind Sie denn hergekommen? Sag ich, ja, ich bin Auto gefahren. Weil ich konnte mit dem Thema ja nichts anfangen. Also Lungenembolie und das vorher nicht hattest. Die haben gesagt, nein, das macht man normalerweise nicht. Ich habe gesagt, ich habe auch gestern einen Triathlon gemacht. Nee, das kann gar nicht sein. Mhm. Ja, aber das MRT hat es dann gezeigt. Also es war beidseitig zentral. Also die haben gesagt, das war quasi wahrscheinlich ein normaler Mensch, der nicht so trainiert gewesen wäre, wäre definitiv mal ohnmächtig geworden. Hätte das vielleicht tatsächlich auch gar nicht überlebt. Also mich hat da im Endeffekt der Triathlon noch ein bisschen gerettet. Weil durch das, wie ich halt trainiert war, kam ich halt mit der wenigen Luft, die ich zur Verfügung hatte, gut aus und habe sogar einen Lungenfunktionstest noch bestanden.
Krass.
Genau, musste dann ein halbes Jahr Blutverdünner nehmen. Und Ja, das Ganze war wahrscheinlich auch ausgelöst durch die Pille. Also man hat dann diverse Untersuchungen gemacht, nichts genetisch oder Thrombosen oder sonst irgendwas gefunden. Der Arzt hat mich angeschaut, kam rein und sagte, okay, also Übergewicht können wir auch ausschließen. Rauchen Sie? Ich sage, na, auch nicht. Genau, hieß dann auch tatsächlich einfach ein halbes Jahr lang fast gar nicht trainieren, beziehungsweise total niedrige Herzfrequenz. Also ich bin dann mit meiner Mama laufen gegangen, die hat sich sehr gefreut, weil ich halt irgendwie den Puls unter 130 halten musste, was ja nicht möglich ist, wenn man normal trainiert. Genau, aber hatte danach wieder richtig Bock drauf und habe dann auf dem Arzt so okay bekommen, ich kann wieder voll trainieren. Die hatten erstmal ein bisschen, waren die überfordert damit, weil die das nicht kannten, dass jemand, der Lungenembolie hat, gefragt hat, wann kann ich wieder trainieren? Ich habe gesagt, die meisten müssen wir zum
Zwingen.
zwingen, ne? Haben wir tatsächlich nicht, dass das jemand fragt. Sag ich, ja, also für mich ist ganz wichtig, wann darf ich denn wieder trainieren? Und dann haben die aber sich da wirklich reingefuchst und das auch eng betreut. Und ich merke es Gott sei Dank eigentlich fast gar nicht mehr. Ich merke es nur noch, wenn es in sehr, sehr hohe Herzfrequenzbereiche kommt. Also wenn ich irgendwie lang über 185 Puls bin, dann merke ich, wie als wäre ein Seil um den Hals und das wird die Luft abschnüren. Was aber ganz gut zum Extremtriathlon passt, weil ich kann halt, sage ich mal, 5 Kilometer, 10 Kilometer all out, das kann ich halt nicht laufen, weil da komme ich genau da rein, da schnürt es mir nach 4 Kilometern die Luft ab. Aber da muss ich im Extremtriathlon ja nicht hin, weil da bin ich ja ein bisschen langsamer unterwegs. Genau.
Du hast ja in der Zeit ja dann extrem gute Hilfe gehabt, das weiß ich ja, weil du mir die Brigitte empfohlen hast dann, weil ihr Atemthema gehabt habt tatsächlich. Die Brigitte wird übrigens hier auch zu Gast sein, da freue ich mich schon drauf. Die Brigitte ist eine Atemphysiotherapeutin. Wie hat dir die Brigitte da geholfen, dass du da quasi die Rehabilitation wieder gut hingebracht hast?
Ja, die hat mir vor allem, also ich habe halt dann ja, war sehr, sehr kurzatmig. Ich hatte vor allem ein Stressthema, dass ich immer extrem angespannt war. Und sie hat mir erstmal wieder richtiges Atmen beigebracht. Also, und auch mir so kleine Tipps an die Hand gegeben, wie wenn du an der U-Bahn stehst und halt auf die U-Bahn wartest, dann konzentrier dich kurz 2 Minuten drauf und atme mal ganz bewusst. Und so habe ich meine Stresslevel deutlich runtergebracht, aber bin vor allem auch mit dem Atemvolumen, was ich zur Verfügung hatte, was halt weniger war, einfach auch in der Zeit, viel besser zurechtgekommen. Und ich glaube, das war schon auch ein Schlüssel, warum ich dann auch so schnell wieder zurückgefunden bin.
Und dann hast du 2022 eine Serie gestartet.
Ja.
Ich habe vorher von der Extreme Triathlon Series gesprochen. Also die besteht aus 5 Rennen. Austria Extreme Triathlon, dann berichtige mich, wenn ich es falsch ausspreche. Pyrene Extreme
Ja,
Triathlon.
oder Pyrenäen extrem.
Pyrenäen, ja,
Für
auf
die Deutschen.
Deutsch. Winterman Tschechien.
Genau.
Und dann noch das Storm X-Tree in Italien.
Ja.
Und das
Nice, nice
Grande
Extreme.
Finale quasi, genau in Südafrika.
Genau.
Was mich total gefreut hat, dass ich dich unter anderem 2023 bei dem Pyrenäenrennen und beim Winterman noch begleiten durfte. Bevor wir mal auf die Serie kommen, was hast du dir von der Zusammenarbeit damals erhofft? Also wo hast du dir gedacht, Stoffwechsel? Da kann man im Sport vielleicht noch was rausholen.
Ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin grundsätzlich ganz gut aufgestellt mit. Ich habe eine super Trainerin an der Hand, ich kriege das ganz gut gemanagt. Material passt auch soweit. Ich hatte ja dir ein Fahrrad abgekauft, also hatte ich auch ein gutes Fahrrad.
Stimmt, ja.
War physiotherapeutisch gut aufgestellt, aber hatte immer so das Gefühl, irgendwie gerade so das Ernährungsthema, das könnte irgendwie schon noch sein, dass man da deutlich mehr rausholen kann. Einmal von der Trainingsseite her und allgemein, vor allem, aber ich hatte auch so ein bisschen immer das Thema Gewicht. Also ich hatte vor meiner Lungenembolie 10 Kilo weniger, als ich es jetzt habe. Habe damals innerhalb von einem Monat nach der Lungenembolie, ohne irgendwas zu verändern, einfach 10 Kilo zugenommen, rein durchs Pille absetzen. Und das war immer so ein bisschen für mich ein Thema. Also es hat mich immer, wo mal ganz viele zu mir gesagt haben, was willst du denn? Du hast so eine tolle Figur, ne? Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, ach, so richtig, irgendwie so richtig wohl fühle ich mich doch nicht in meinem Körper. Ich hatte immer das Gefühl, okay, irgendwie gerade so auf der Ernährungsseite, da kann ich noch was rausholen. Und hatte aber immer das Gefühl, ja, wenn du jetzt zu einem normalen Ernährungsberater gehst, dem jetzt sagst du was von Triathlon und der kann irgendwie auch nichts damit anfangen. Und ich wollte das nicht erklären müssen. Und dann habe ich das gesehen, was du machst und dachte mir, ja, das ist eigentlich perfect match, ne? Also jemand, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, der auch vor allem nicht nur das Ernährungsthema, sondern Stoffwechsel generell, gerade auch mit dem Thema Stress bei mir, mit der Arbeit und so, sich anschaut und der aber aus dem Sport kommt und auch genau was heißt, was das halt bedeutet, wenn ich ihm was erzähle von einem Wettkampf oder von einem Training. Genau. Und das war so, dass ich mir gedacht habe, dass da könnte man echt nochmal das Quäntchen rausholen.
Also ich muss ja sagen, ich weiß das nur wie heute, als du mir das erzählt hast, was du so vorhast. Jetzt mal nur rein auf das Jahr 2023 bezogen. Ich fand das so cool. Ich habe mir gedacht, krass. Also, okay, jetzt habe ich auch Langdistanz gemacht und Ironman und zwar immer mit dem Hintergrund, dass maximal schnell ist. Aber also ich finde das schon krass, was du für eine Resilienz aufbringen musst, in so Extremveranstaltungen zu gehen. Und das immer nur mit einem Fulltime-Job. Also diese Herausforderung habe ich einfach geil gefunden. Ich habe es echt bewundert. Und was ich so cool fand, dann hast du dieses Pyrenäenrennen gemacht und ich glaube, ich bin den ganzen, ich weiß nicht, war es Samstag, glaube ich, oder war es Sonntag, Samstag war es, gell? Den ganzen Tag an diesem Handy gesessen. Ich dachte, oh, wo ist denn gerade? Was macht's denn gerade? Ich dachte so, oh krass, wieder so ein langer Anstieg. Und ich habe es mir aufgeschrieben, über 4000 Höhenmeter auf dem Rad, ja. 2000 Höhenmeter beim Laufen,
ja.
Hitze, Kälte, alles gemeinsam. Mhm. Erste Frau, vierte Gesamt, Kursrekord.
Ja.
So, das war schon mal Ansage. Dann hast du das zweite Rennen in der Serie gemacht und mal so richtig einen Hieglatt.
Ja. Ja.
Kam das überraschend?
Ja, schon. Also in der Form tatsächlich schon. Also ich dachte mir dann schon so nach dem Ostsee, dachte ich, ah ja, okay, scheint's da ja schon. Also ich habe einfach auch gemerkt, das liegt mir. Ne? Also mir liegt Kälte einfach. Und ich habe gemerkt, ah, irgendwie kann ich wohl so extreme Sachen besser als andere. Und vielleicht auch gerade vom Kopf her, mir zu denken, naja, okay, es shift, mal wurscht, ne? Müssen wir alle durch. Wenn ich mich jetzt ärgere, habe ich nur einen Nachteil. Wenn ich mir denke, müssen wir alle durch, dann die anderen ärgern sich, bist du besser dran. Und das, so habe ich das halt da auch angegangen. Dachte mir, naja, ist extrem, ne? Aber ja, mehr als das ein langer Tag wird, kann ja nicht passieren. Und ich habe dann schon gesagt, naja, also jetzt nur zu sagen, nur zu finishen, das ist falsch. Ne? Also das ist dann doch nicht der Anspruch. Aber dachte mir, na okay, Podium. Ich habe mir den Kursstreckenrekord mal da angeguckt davor. Ich dachte, naja, zumindest zu wissen, wo er steht. Gell? Hat mal so durchgerechnet, aber du kannst das ja auch schlecht einschätzen, naja, mit den Höhenmetern, wie sind die zu fahren. Habe dann mal geguckt, also Athleten, die auch beim Austria waren, die den schon gemacht hatten, wie waren die denn da, so im Vergleich zu, wie sie mir zum Österreich, dachte ich, oh ja, okay, also an einem guten Tag vielleicht, kann es gehen. Ja, aber dass dann also so gut geht, das war dann schon immer noch überraschend.
Und dann hast du dir, weil du dir gedacht hast, Mensch, Kälte ist ja eh meins, dann mache ich jetzt den Winterman in Tschechien, weil da schwimme ich erstmal 9 Grad bei 13, 9 Grad, 9 Kilometer, ja, bei 19 Grad, Grutze Dirken, 9 Kilometer bei 13 Grad kaltem Wasser, da käme ich selbst aus.
Lang und kalt.
Lang und kalt, genau. Ja. Strom abwärts, Start natürlich auch wieder im Dunkeln.
Ja, das heißt, komplette Schwimmen im Dunkeln.
Crazy.
Ja.
Gut, da waren es jetzt Schneefall, gell? Mhm. Hat man ja auch nicht.
Ja. War sehr spannend, weil zwei Tage vorher hat es noch 25 Grad gehabt und genau am Tag vorher kam der Temperatursturz.
Da kann ich mich gar nicht mehr so
und wir erinnern. Hatten in der Früh dann vom Start 5 Grad.
5 Grad, das haben wir
Außentemperatur, 13 Grad Wasser. Das Wasser war wärmer. Die hatten auch so einen Feuerwehrschlauch rausgelegt. Normalerweise, damit die Athleten sich abkühlen können, damit man halt der Schock, wenn man ins Wasser springt, nicht so groß ist. Das hat sich total warm angefühlt, weil du standst bei 5 Grad im Neopren draußen und hast dich dann mit diesem 13 Grad warmen Wasser abgesprüht. Genau, dann war es tagsüber war es dann okay, aber im Ziel hatten wir dann tatsächlich Schnee. Also Winterman halt, ne?
Ja, Winterman. Weil dir kalt liegt, ja, ist eh gut. Und dann knallst du dort 2 Stunden unter Streckenrekord rein.
Ja.
Also unter altem Streckenrekord.
Ja.
Was ist da durch den Kopf gegangen?
Naja, das eigentlich, da war der Streckenrekord, das war da auch das Krasse, aber eigentlich viel krasser war da, ich kam da als erster Overall aus dem Wasser. Mhm. Und das war so, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt hier los? Also, was, das kann ja gar nicht sein. Also, was so surreal war, dass, wie gesagt, es hat 5 Grad Außentemperatur gehabt, ich da aus dem Wasser kam als Erste und mir dachte, Ja, aber das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich will jetzt auch als Erste aufs Rad. Habe meiner Supporterin zugeschrien, du, ich brauche mich nicht umziehen, ich ziehe nur Weste an und habe mich im nassen Einteiler mit Weste bei 5 Grad aufs Rad gehockt. Also da siehst du mal, was Adrenalin alles macht. Ja. Mir war nicht kalt. Also ich habe tatsächlich nicht mal gefroren. Und habe dann beim Laufen gemerkt, dachte ich, kannte ja die Strecke, ich bin die vorher einmal abgelaufen schon mal. Und dachte mir, das kann man jetzt wirklich schaffen. Gell? Und da habe ich es tatsächlich schon relativ früh realisiert, dass das geht. Also weil da wusste ich dann, jetzt sind es noch 10 Kilometer Anstieg und wir haben noch 4 Stunden Zeit, um Streckenrekord zu laufen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und da war es so, dass ich mir dachte, ja krass, okay, jetzt geht richtig was. Mhm. Also, ja.
Stellst du dir eigentlich die Frage ab und zu mal, ob das nur normal ist?
Nee, ich nicht, aber das machen andere für mich.
Der ganze Umfeld, oder?
Ja. Ja, insbesondere Kollegen, auch meine bessere Hälfte macht das öfter mal, dass er mir ganz klar sagt, dass das nicht alles ganz normal ist.
Tut dir das gut, ab und zu mal so in die Realität abgeholt zu werden?
Ja, absolut. Also weil man kommt ja ganz schnell in dieses, man schimpft über irgendeine Einheit oder man denkt sich, boah, jetzt habe ich wieder nichts geschafft. Und dann sagt dir jemand, du, das, was du da an dem Tag trainiert hast, das ist für andere das Saison-Highlight. Oder wenn du, wir hatten es tatsächlich jetzt noch am letzten Rennen, bin ich am Tag, also in Neisner, am Tag nach dem Rennen mit meinem Freund laufen gegangen. Weil er gesagt hat, er will halt laufen gehen. Da habe ich gesagt, na okay, locker mitlaufen, das geht schon, gell? Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, spinnst du eigentlich? Du kannst dich noch nicht mal gerade wieder normal hinhocken, weil du Muskelkater hast. Aber ja, locker 6,15er Schnitt laufen, 5 Kilometer, das geht schon.
Das ist krass.
Was für mich total normal war. Ich sage, nee, 5 Kilometer, gell? 6,15, easy.
Fast
schon. Ich sag, du spinnst ja. Also das, und da tut es schon gut, wenn einer mal immer wieder so ein bisschen in die Realität zurückholt. Und damit man das auch selber realisiert, was man da eigentlich leistet. Mhm. Weil ich fühle mich ganz oft immer noch wie der Rookie. Und wirklich, vor jedem Start denke ich mir, boah, krass, also weiß ich nicht, ob ich das jetzt drauf habe. Und ja, und dann sagt er immer, es ist dir eigentlich bewusst, was du da geschafft hast. Das tut schon gut.
Wie hilft dir dieses, ich sage mal, Zurückkommen in die Realität? Hilft dir das sportlich auch oder nimmt dir das auch in gewisser Art und Weise vielleicht irgendwo an Druck raus?
Ja, also ich glaube, es nimmt vor allem den Druck raus. Ja. Also, dass wenn ich mal eine Einheit habe, die schlecht läuft, für mich schlecht, wo er dann zu mir sagt er, naja, das ist halt aber immer noch schneller als ganz viele Leute, die das auch versuchen. Oder du läufst trotzdem weiter. Oder guck mal, es ist schlecht gelaufen. Ja gut, war es 10 Sekunden langsamer. Und das hilft dann schon zu merken, okay, es tut auf der einen Seite gut, weil man merkt, hey krass, was ich da leiste, ist schon ganz schön gut. Also es motiviert auch so ein bisschen und ist so ein bisschen Bauchpinseln. Und bringt dann aber auch zurück zu sagen, okay, darf halt auch mal schlecht laufen. Mhm. Und selbst wenn es schlecht läuft, ist es immer noch ganz schön okay.
Wie wichtig ist dir der Sport?
Sehr wichtig.
Wie sehr wichtig sind dir die Erfolge?
Ich glaube, jetzt mittlerweile wichtiger. Früher war das eigentlich relativ wurscht. Jetzt ist es schon so, wenn du halt mal die Luft geschnuppert hast und weißt, wie das ist, da halt als Erste über die Ziellinie zu laufen und Streckenrekord zu laufen, dann willst du das Gefühl wieder haben. Und dann denkst du auch, okay, ich will jetzt schon was machen, wo ich halt gut bin und wo ich weiß, da kann ich auch vorne mit dabei sein. Deswegen hätte ich zum Beispiel keine Lust, auf eine Sprintdistanz zu starten. Hm. Weil ich wüsste, da bin ich absolut nicht konkurrenzfähig. Und dann würde es mir einfach schon keinen Spaß machen.
Verstehe total. Verstehe voll. Inwiefern hat das vielleicht sogar deine Entscheidung bestärkt, dass du sagst, hey, 2024 mache ich diese 5 Rennen dieser Serie voll und bin, weiß nicht, ob du das da auch schon gewusst hast, vielleicht die erste Frau auf der Welt, die das schafft.
Ja, das war tatsächlich 2022 schon, dass ich habe dann natürlich gleich mal, als ich das gesehen habe, es gibt diese Serie, hatte ich schon diesen Gedanken gefragt, dachte mir, okay, das ist das, was dir Spaß macht, das ist die Atmosphäre, die dir taugt. Und dann habe ich da reingeschaut, habe gesehen, keine Frau drin. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich alte Ergebnislisten durchgesucht habe, um zu gucken, gibt es eine Frau, die das potenziell nächstes Jahr schaffen könnte. Gibt es natürlich immer, weil es gab auch Menschen oder Männer, die haben das alle 5 in einem Jahr gemacht. Also das gibt's auch. Aber da habe ich gesehen, okay, es gibt keinen, der mehr als irgendwie 1 oder 2 Rennen aus der Serie gemacht hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist relativ gering. Könnte es quasi die erste sein. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich schon ein cooler Ansporn, einfach was zu machen, was vor dir noch keiner gemacht hat. Oder keine in dem Fall. Das war schon ein sehr, sehr großer Ansporn, dass ich sage, okay, damit schaffe ich wirklich was außergewöhnlich ist.
Das ist Motivation.
Total. Total. Also ich habe mir das tatsächlich auch ab 2022, wo ich diesen Schluss gefasst habe, habe ich mir so oft im Training visualisiert, wie das ist, wenn ich das schaffe. wenn ich diese Trophäe bekomme, man bekommt dann, wenn man das finisht, eine Trophäe, in die alle 5 Medaillen reinpassen. Also alle 5 Medaillen haben die gleiche Form, setzen sich am Ende zu einem Kreis zusammen, die dann in diese Trophäe kommen, die man eben bekommt, wenn man das 5. Rennen gemacht hat.
Meine Tochter hat sich voll gefreut, hätte ihr Puzzle quasi.
Ja, total. Total. Und es war wirklich wie Puzzleteile sammeln.
Ja.
Also, und ich habe mir das total oft vorgestellt, wie das ist, wenn ich dieses Ding in den Händen halt und wenn ich da, du in dieser Hall of Fame bist und durchscrollst und die erste Frau bin ich. Und das war brutale Motivation.
Dein Motto ist ja, if you can dream it, you can do it.
Ja.
War das vorher schon oder hat sich das aus der Zeit entwickelt?
Das hat sich eigentlich in der Zeit entwickelt.
Ja.
Also das kam so ein bisschen mit Hawaii, wo ich eigentlich den Traum schon aufgegeben hatte oder eigentlich nicht mehr ganz verfolgt hatte und es dann trotzdem passiert ist. Und dann dachte ich mir da auch, naja, es ist eigentlich total krass und eigentlich momentan noch unvorstellbar, aber irgendwie reizt es mich und irgendwie träume ich davon. Na, dann packen wir es halt. Und dann schaffen wir es schon.
Krass. Ja, dann bleiben noch 2 Rennen übrig.
Ja.
2024, The Stone X-Tree in Italien. Ich zitiere mal eher, brutale Radstrecke, über 2000 Höhenmeter auf dem Lauf, beim Lauf, über Schneefelder, Felsen, Regen, Gewitter. Du hast die Damen quasi Konkurrenz wieder gewonnen, wieder mit Streckenrekord. Aber ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass das deine Resilienz ganz schön herausgefordert hat, dieses Rennen.
Ja, das war tatsächlich, also Schwimmen lief gut, am Rad ging es auch eigentlich ganz gut los und dann habe ich, also wir sind erst beim Monte-Rollo-Pass gefahren, da war eigentlich auch alles noch okay. Die Abfahrt war dann relativ schlecht vom Asphalt und ich habe gemerkt, ich habe total verkrampft, weil ich das Gefühl habe, mein Radl bricht jetzt auseinander, also das Straße war Katastrophe. Und dann hat mein Rücken verkrampft und wir mussten aber noch den Gavia-Pass hoch, das sind 1700 Höhenmeter Anstieg am Stück. Und ich stand echt unten am Gavia und dachte mir, ich habe keine Ahnung, ob ich da hochkomme. Also, das war das erste Mal, dass ich mir nicht sicher war, ob ich dieses Rennen finishen werde. Habe so ein bisschen Kreislaufprobleme bekommen, konnte es im ersten Mal gar nicht zuordnen, bis mir dann kam, naja, also der Fuß vom Gavia liegt halt schon auf über 1000 Höhenmetern. Das heißt, die Luft ist einfach dünn. Und das habe ich brutal gemerkt. Das war heiß, ist jetzt auch nicht mein Metier. Ich mag es gern kalt. Da habe ich wirklich zu kämpfen gehabt. Also da habe ich wirklich, dann war ich zwar am Gavia oben, und ich war eigentlich super motiviert, weil ich war gerade Zweite und ich habe gesehen, die Erste ist nicht weit weg. Aber ich bin in die Wechselzone, bin los, habe zu meinem Spezl gesagt, der mitgelaufen ist. Also ich habe das Glück, mein Supporter ist sehr, sehr stark. Der läuft eigentlich immer komplett mit mir mit. Ich sage, wir müssen jetzt erstmal gehen. Ich muss jetzt erstmal wieder auf mein Leben klarkommen. Und wenn du schon weißt, du hast einen Marathon vor dir und du gehst erstmal direkt am Anfang schon, ich sag, ja, okay, kann eigentlich nichts werden. Und dann hat sich aber alles wieder gefangen. Und dann hat sich der Kopf auch gefangen. Irgendwann habe ich dann die erste Dame gesehen. Da hat sich dann der Kopf final gefangen gehabt. Und ich dachte, das ist so, okay. Geht schon, jetzt laufen wir. Und dann kommen wir da schon hoch.
War das das härteste Rennen, das du jemals gemacht hast?
Ja. Also von der Gesamtherausforderung schon. Von dem vor allem, wie es mir auch ging, war das für mich das Härteste.
Ich konnte es so teilweise nachvollziehen, glaube ich. Du hast in so einem Rennen extrem viele Täler, aber auch Höhen. Also, ich meine, wenn du Resilienz lernen möchtest, dann ist es gescheit, du wendest die anderen Athleten oder ehemaligen Athleten, weil ich glaube, du konntest es so gar nie irgendwie kopieren oder diese Erfahrung gar nicht mitgeben. Machst du da aktiv irgendwas dafür oder hast du da so eine Gabe?
Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile ganz viel einfach Vertrauen in mich selber ist. Also halt zu wissen, was ich schon alles geschafft habe, zu wissen, dass es mir schon mal schlechter ging und ich es trotzdem geschafft habe, zu wissen, dass mein Körper einfach, auf das ich mich auf den verlassen kann. Also ich habe zum Beispiel noch nie Ernährungsprobleme gehabt im Rennen. Also ich habe noch nie irgendwie nichts mehr reinbekommen oder mich übergeben oder sonst irgendwas, was ja bei vielen Athleten der Fall ist. Da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Und ich weiß, mein Körper, selbst wenn er vielleicht nicht mehr Vollgas geben kann, ich kann immer noch relativ schnell den Berg hochgehen, selbst wenn ich nicht mehr laufen kann. Das hilft mir total, einfach zu wissen, da kann ich mich komplett drauf verlassen. Und bei mir, also ich habe es ja vorher schon mal kurz angesprochen, ich mache ganz viel Visualisierung. Also ich stelle mir das total oft vor, auch im Training, wie ich da über diese Ziellinie laufe. Gucke mir irgendwie vorher das YouTube-Video von dem Rennen an, dann habe ich so eine Vorstellung, wie sieht das da aus? Und stelle mir das dann vor. Und dann vergisst du auch ganz schnell wieder, dass das gerade wehtut. Und dann ist es da natürlich schon auch zu wissen mittlerweile, wie viele Leute da auch mitfiebern und dahinter einem stehen. Also wir hatten jetzt beim letzten Rennen wieder irgendwie 120 Leute in der WhatsApp-Gruppe, teilweise Leute, die ich nicht mal direkt kenne, die da mitfiebern. Das ist so ein Push und das hilft dir da auch mal durch so ein Tal durch, zu sagen, komm, dann mache ich es auch für die.
Das ist so crazy. Ja. Gut, also ich meine, die Zuschauer am Streckenrand sind es nicht.
Nee, die kann es an der Hand abzählen. Das sind eher die anderen Supporter, die da halt auch noch viel sind, wenn man sich sieht, okay, die, wenn gerade mit den Athleten, die so um einen herum sind, wenn die Supporter ja immer so ein bisschen hüpfen, dann ist aber auch das Schöne, da wird jeder angefeuert. Also da ist nicht so dieses Konkurrenzdenken, sondern auch jetzt zum Beispiel mit der Schwedin, mit der ich mich in Italien lang gebettelt habe, ihr Supporter hat auch immer mich angefeuert. Der hat mich immer gefragt, du brauchst der Gel, brauchst Wasser, brauchst irgendwas. Und genauso andersrum. Und ja, aber das sind tatsächlich die einzigen Zuschauer.
Dieses Vertrauen in deinen Körper, ich stelle mir das zäh vor, wenn du dieses Thema wie mit der Lungenembolie gehabt hast, ist es ja nicht so, dass du in deinem Leben immer komplettes Vertrauen in deinen Körper, also sagt man denn, haben musstest oder so.
Ja. Ja.
Also es gab ja schon mal Situationen, wo dein Körper nicht so funktioniert hat, wie du das gern gehabt hättest.
Ja.
Ist das einfach über die Dauer wieder gewachsen oder hast du Dinge gemacht, mental gearbeitet oder wie hast du dir das Vertrauen wieder geholt?
Ich glaube, es ist nie ganz verloren gegangen, weil selbst damals, als es war, habe ich mir dann gesagt, naja, du hast gerade immer noch eine olympische Distanz gefinisht, bist immer noch im vorderen Drittel. Natürlich war ich nicht zufrieden, weil für mich war es eine schlechte Leistung an dem Tag. Aber dein Körper hat dir da echt gerade durchgeholfen. Gegen was ja jedem passieren kann, das ist ja jetzt nichts, was mit meinem Sport zu tun hatte, diese Lungenembolie, sondern das kann eigentlich jedem passieren. Und eigentlich hat mich mein Körper, so wie er trainiert war, da gerettet.
Und auch in gewisser Art und Weise dir gesagt, dass was nicht passt?
Genau. Also, dass ich halt auch gesehen habe, halt auch ein Körpergefühl entwickelt habe, was ich vielleicht früher ohne das Ganze auch nicht so gehabt hätte, dass ich halt auf die Uhr geguckt habe und gesagt habe, für das, was ich gerade an Tempo laufe, ist die Herzfrequenz 15, 20 Schläge zu hoch. Das ist nicht normal. Da passt irgendwas nicht. Mhm. Und das kann vielleicht einmal sein, weil irgendwas ist, aber nicht eine Woche lang, nicht im Grundlagenlauf, dass sie nicht mehr runtergeht, die Herzfrequenz. Und zu wissen, okay, irgendwas passt nicht. Mhm. Und ich muss da jetzt jemand drauf gucken lassen.
Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das halt nur so, wenn ich mir denke, keine Ahnung, ich mache mir immer noch selber meine Trainingspläne jetzt.
Ja.
Und jetzt, klar, mit Beruf ist es nochmal was anderes. Lerne das auch, wenn man früh eingespannt ist, dass man vielleicht an manchen Tagen weniger energetisch ist wie an anderen und du dann halt schon schaust, okay, macht es jetzt Sinn, dass ich Intervalle trainiere? Jetzt gerade für den gesamten Tag und für die Entwicklung und so. Ich meine, ich muss keine Rennen mehr gewinnen. Aber oft sagt mir mein Körper schon einen Tag oder zwei vorher, gibt mir schon die Richtung vor.
Ja.
Ich spüre das oft, tatsächlich, einen Tag, zwei Tage vorher, ob ich jetzt irgendwie merke, hey, da kommt ein kleiner Infekt oder so, jetzt machst du mal ruhig.
Ja.
Und ich merke, ich konnte es dann abfedern. Diese tiefe Kommunikation mit dem Körper, also merke ich schon, hat mir der Sport extrem geholfen, dass man das lernt.
Ja, man setzt sich halt auch ganz anders damit auseinander. Ja. Also man beobachtet halt auch Dinge, wie jetzt die Herzfrequenz beim Laufen. Ne? Dass ich genau wusste, okay, also bei dem Tempo 150 sind normal, 170 sind es nicht.
Mhm.
Sonst hätte ich wahrscheinlich keine Ahnung gehabt.
Mhm. Du hast diesen italienischen Extremtriathlon durchgehabt. Wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, wieder erste Dame, wieder Streckenrekord. Und dann kam ja jetzt wirklich der Punkt, dass dieses eine Rennen in Südafrika war jetzt quasi das letzte Puzzleteil, was noch gefehlt hat.
Ja.
Warst du da angespannter vor dem Rennen oder nicht?
Ja und nein. Also ich glaube, ich war so in der Vorbereitung ein bisschen angespannter, dass ich mir dachte, okay, ich will mich jetzt nicht verletzen. Also ich bin zum Beispiel, im Pitztal, im Pitz Alpine Glacier Trail gelaufen, bin auf einem Stein saublöd ausgerutscht und bin auf die Knie gefallen.
Hm.
Vollgas. Vorne nach vorne, auf die beide Knie drauf. Und in dem Moment habe ich Südafrika an mir vorbeirauschen sehen. Dachte mir, nein, shit, das ist jetzt gewesen. Dachte mir, egal, aufstehen, weiterlaufen. Dann ist nichts passiert. Ist Gott sei Dank auch toll, 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 gleich auf Holz klopfen. Nichts passiert. Aber in solchen Momenten war ich da noch krasser, weil ich mir dachte, nee, also ich will jetzt nicht wegen irgendwas, ne, umschnackeln, krank werden. Das war tatsächlich auch so eine Angst, die ich hatte. Also kurz vorher war die Wiesen. sind ja tendenziell danach viele Leute im Büro krank. Ich mag die Wiesn ganz gern, in dem Jahr bin ich nicht hingegangen. Schlichtweg, weil ich mir dachte, nee, das ist es mir jetzt echt nicht wert. Also dieses Rennen ist mir so wichtig, ich packe mich jetzt nicht in Watte ein, also ich schotte mich jetzt nicht komplett ab und so, ich mache immer noch was mir Spaß macht. Aber so ein bisschen mehr passe ich schon auf. Was ich vielleicht von einem anderen Rennen nicht so extrem gemacht hätte. Weil ich mir dachte einfach, wenn da jetzt irgendwas ist, dann sind im Endeffekt, weil du musst diese Serie, um die in die Hall of Fame zu kommen und zu finishen, in 3 Jahren machen. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr es gemacht hätte, hätte es nicht mehr gezählt. Das heißt, es musste da sein. Und deswegen war ich in der Vorbereitung sehr, sehr angespannt. Dann vor Ort, vor dem Rennen selber tatsächlich eigentlich nicht. Das sah auch auf dem Papier, sah es total easy aus. War es dann nicht, aber sah es erstmal easy aus. Das dachte ich mir, habe auch mit der Nina vorher gesprochen und gesagt, naja, das ist eigentlich kein Rennen, vor dem ich Angst haben brauche. Also zumindest im Vergleich nicht. Und dann kam ich dabei hin und habe die Straßenverhältnisse gesehen. Und dachte mir, bei jedem anderen Rennen in Europa hatte ich natürlich ein Ersatzrad dabei, ein Ersatzlaufrad dabei, damit ich schnell auswechseln kann. So, nach Südafrika fliegst du, also du hast natürlich kein Ersatzlaufrad dabei, ein einziges. Was machst du jetzt, wenn du da irgendeinen Defekt hast, der sich nicht reparieren lässt? Das war tatsächlich meine größte Angst. Diese Anspannung hatte ich vor keinem anderen Rennen, weil ich mir bei jedem anderen Rennen dachte, das kriegt man irgendwie hin.
Und man muss dazu sagen, ich glaube, es gab ein paar Situationen, wo deine Support-Crew nicht sein durfte.
Genau, genau. Es gab 13, 14 Kilometer, wo die nicht mitfahren durften, was tatsächlich auch der schlechteste Teil der Strecke war. Und ich hatte einfach so Schiss davor, dass da irgendwas auch ist, wo ich nicht weiter kann. Gar nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil mit Material irgendwas ist. Das waren tatsächlich die Dinge, vor denen ich am meisten Angst hatte. Gar nicht vor mir selber oder vor meiner Leistung. Da habe ich mir gedacht, das kriege ich schon hin. Also, und selbst wenn ich es nicht gewinne, das war dann natürlich schon, ne, wenn du jetzt viel gewonnen hast, fährst du da nicht hin, um zu finishen. Aber dachte mir, das Finish ist immer drin. Also das kriegen wir hin. Aber das war schon so ein Thema Material. Ich dachte, hui. Also ich war sehr, sehr glücklich, als ich dieses Stück durch war.
Ja, das glaube ich. Was war in Südafrika so die größte Herausforderung an dem Rennen? Außer die Straßenverhältnisse?
Das war bei jeder Disziplin was anderes. Also das war das Rennen, wie gesagt, auf Papier sah das total easy aus. Das Höhenmeter vergleichsweise wenig, also es waren 2600 auf dem Rad und 1000 beim Laufen, sogar mit Downhill, alle anderen Laufstrecken bei den anderen Extremes waren mehr Uphill als Downhill, da war relativ viel Downhill, das ist eigentlich easy. So, dann kam ich da an, wir mussten 5 Kilometer da schwimmen, also das war aber auch, wo ich dachte, okay, du kannst schwimmen, ich mag schwimmen ganz gern, vielleicht auch ungewöhnlich für Triathleten, aber ich schwimme ganz gern, dachte mir, das ist auch nicht so schlimm. Haie hieß mal so, könnten da sein, sieht man aber nicht. Dachte ich mir, na gut, wir sind irgendwie 45 Athleten, einige, die langsamer schwimmen als ich. Der wird mich schon nicht als erstes fressen. Und dann waren wir schwimmen 4 Tage vorher. Und man hat uns schon gesagt, da ist Strömung und weil er beflut. Und wir sind rausgeschwommen, total schnell, sind umgedreht und auf einmal nicht mehr von der Stelle gekommen. Dann haben wir gemerkt, oh, die Strömung, die ist ganz schön stark. Wir haben es tatsächlich auch nicht geschafft, zurückzuschwimmen. Wir mussten dann an den Ebbestrand schwimmen und zurückgehen. Dann dachte ich mir, oh, das wird eine Herausforderung im Rennen. Und das war tatsächlich auch so. Also, dass wir sind erst 1,5 Kilometer gegen die Strömung, aber da ging es noch. Dann 3 Kilometer mit der Strömung und dann nochmal zurück gegen die Strömung. Und dieses letzte Stück gegen die Strömung, ich habe danach auch rausgeschaut, also ich bin dann mit einer Pace von 2 Minuten 30 geschwommen. Wow. Mit der Strömung 1 Minute auf 100. Und du siehst den Schwimmausstieg. Und du kommst nicht näher.
Krass.
Und bist aber eh schon müde, weil du hast ja schon 4 Kilometer in den Armen. Und das war mental brutal herausfordernd. Da war ich auch, ich kam dann aus dem Wasser und wir hatten das Problem, es war einer dabei, der ist so schnell geschwommen, mit dem haben die nicht gerechnet. Das heißt, die hatten ein Kajak ganz vorne und dann halt eigentlich eins für die Verfolgergruppe. Es war aber so, dass der eben ganz vorne war, dann waren wir zu zweit dahinter und dann kam die Verfolgergruppe. Das heißt, wir zwei waren komplett alleine. Und es ist nicht wie beim normalen Triathlon, dass da 100.000 Bojen sind, dass man genau weiß, wo man hinschwimmt. Da ist halt eine Boje oder vielleicht zwei. Und wir haben diese Boje nicht gesehen. Wir wussten nicht genau, wo wir hinschwimmen sollen. Und dann standen wir da und haben erstmal 3 Minuten aufs Boot gewartet, das uns gesagt hat, wo wir eigentlich hinschwimmen müssen. Das war mental ziemlich tricky. Und dann kam ich aber raus und dann haben wir zugeschrien, super geschwommen, dritte Gesamt, erste Frau. Da dachte ich mir, oh, ja okay, passt. Dann läuft es ja doch ganz gut. Und dann war auf dem Rad, war eigentlich auch erstmal relativ easy, ging so ein bisschen rollend dahin. Da war der Verkehr eine extreme Herausforderung, weil wir halt auf dem Highway gefahren sind, nicht gesperrt, auf der Shoulder, also auf dem Seitenstreifen. Und die Südafrikaner sind halt einfach Fahrradfahrer nicht so gewohnt. Das heißt, die meinen das gar nicht böse, aber die überholen dich halt zentimeternah. Und wenn dich so ein Truck so mit ein paar Zentimeter Abstand überholt, das ist relativ uncool. Vor allem, wenn du relativ schnell bist. Das war so ein bisschen. Und dann kam bei Kilometer 50 der Hammer. Das war ein 2 Kilometer Anstieg mit 18 bis 21% Steigung. Durchgängig.
Mit dem Zeitfahrrad.
Mit dem Zeitfahrrad. Ich bin da irgendwie mit 35 Umdrehungen bei Wattwerten, die jenseits dessen waren, was jemals im Pacing besprochen war, gefahren, um nicht umzufallen. Und bin eh schon Schlangenlinien gefahren, um da irgendwie hochzukommen. Und dann war noch so die, dann war es eigentlich ganz easy, dann wurde es relativ heiß, dann habe ich irgendein Viech gestochen in die Backe, was irgendwie 2 Stunden lang gebrannt hat wie Hölle. Dann hat mir mein Fuß zu schaffen gemacht. Also ich habe das Problem, wenn extreme Hitze ist, dann schwillt mein Fuß an. Und dann fühlt sich das an, wie als würde man die ganze Zeit auf so ein Nagelbrett steigen. Und das hatte ich im Prinzip ab Kilometer 50. Das heißt, ich habe dann ständig Wasser drüber gekippt, damit der irgendwie gekühlt wird. Das war so ein bisschen uncool. Und dann ist es von Kilometer 100 bis 180 eine schier endlose Gerade, wo du die ganze Zeit einfach nur diese gerade Straße siehst. Es war Gegenwind, so schräg von der Seite. Und es geht einfach gerade dahin. Und das war mental brutale Herausforderung. Und ich habe aber gemerkt, oh, ich liege ganz schön gut. Und normalerweise war es immer so, ich komme weit vorne aus dem Wasser und dann überholen mich ganz viele Männer auf dem Fahrrad. Und irgendwie kamen keine Männer. Also irgendwie, es kamen dann 2, die habe ich dann aber wieder zurück überholt. Dachte ich mir, das gibt's ja gar nicht. Krass, wir sind hier immer noch Zweiter gerade, gesamt, ne? Und das hat dann geholfen, darüber hinwegzukommen. Und dann sind wir zum Laufen und da war tatsächlich die größte Challenge am Anfang der Kreislauf. Dass der einfach mit der Hitze, wir hatten irgendwie 30 Grad, halt nicht klar kam. Und dann kam 14 Kilometer Downhill und da hat langsam mein großer Zehennagel gesagt, auf Wiedersehen. Das habe ich so gemerkt durch den Schuh durch. Das war relativ unangenehm. Ja, das würde ich mal sagen, waren so die größten Herausforderungen. Also überall eigentlich irgendwas, was überhaupt nicht gut lief, aber in Summe war es dann doch ganz gut.
Ja, du hast trotzdem gewonnen, warst trotzdem Zweite overall.
Ja.
Aber wieder mit, nein, nicht mit Steckrekord
Nee,
diesmal.
wir wissen es tatsächlich nicht. Wir wissen, es gibt da relativ schwierig, irgendwie nur Ergebnisse zu finden. Wir wissen tatsächlich nicht genau, wo der Steckenrekord liegt.
Okay, auf alle Fälle hast du diese Serie beendet.
Ja.
5 Rennen, die erste Frau, die das jemals geschafft hat. Und was ich das Allerkrasseste finde, tatsächlich mit der insgesamt schnellsten Zeit jemals, also mit Männern.
Ja.
Ich finde das einfach total crazy.
Ja, es ist für mich aber auch immer noch ein bisschen surreal. Also ich wusste, die schnellste Zeit ist dann drin. Man hat sich ja dann mal angeguckt, wer hat das so bisher gemacht. Und klar, man muss auch sagen, das sind jetzt nicht Profis am Start. Ne? Es gibt kein Preisgeld. Also das heißt, für Profis ist es relativ unattraktiv. Dann wäre das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber trotzdem, also es war das gesehen, dachte mir, krass. Also es ist schon irgendwie surreal. Wie gesagt, ich sehe mich ja immer noch als kleiner Rookie, der da 2013 bei seinem Sprint-Triathlon steht. Und dann guckst du so zurück und denkst dir, ja, krass, was du eigentlich geschafft hast.
Ja, der kleine Rookie hat jetzt ein paar Sachen zum ersten Mal gemacht.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Krass. Richtig stark. Wie lange hat es gebraucht, bis das dann mal so durchgekommen ist, bis das so angekommen ist? Weil, wie gesagt, das auch wenn jetzt da keine Profis am Start stehen, möchte nur dazu fügen, dass ich glaube, dass tatsächlich in dem Bereich relativ wenig Frauen gibt,
Ja.
die, also jetzt aus dem Profibereich kenne ich jetzt ja einige, die sich das antun möchten. Also das kommt ja auch immer dazu, ich mein, machen Ironman, ja, du weißt, hey, bei mir war so die Zeitspanne, ja, 7 Stunden 45 bis 8 Stunden 30. Da weiß ich, da kann alles passieren.
Ja.
Schön. Das ist ein netter Arbeitstag.
Ja.
Ja, aber wenn du jetzt dazu sagst, ja, keine Ahnung, wie mache ich Rennen bei 13 Grad? Ich kenne Frauen, die gehen bei 16 Grad ins Wasser und wissen, scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich drüben rauskomme, weil das ist mir eigentlich zu kalt für meinen Körper.
Ja.
Hochgezüchtetes Rennpferd ist nicht immer nur,
Ja, das stimmt.
ist teilweise auch limitiert leistungsfähig. Vor
Ja.
allem, wenn es richtig extrem wird.
Ja.
Wann oder ist das bis jetzt eigentlich schon so ein bisschen klar geworden oder meinst du, das kommt jetzt so mit der Zeit?
Ich glaube, es dauert tatsächlich immer noch an. Also direkt da, als ich über die Ziele bin, war es total surreal. Also da war es komplett, auch als ich diese Trophäe auf einmal in den Händen hatte, da war es immer noch ganz, ganz komisch. Also da war es so, erstmal so gemerkt, krass, ich habe das Ding jetzt, ne? Zweiter Gedanke war, das Ding ist sauschwer, wie bringe ich das überhaupt nach Hause? Weil wir sind ja schon, man fliegt zu einem Rennen, macht danach Urlaub, das heißt, das Gepäck ist schon relativ voll. Und das Ding hat halt irgendwie 4 Kilo gewogen. Und dann kam das so, wir haben ja dann noch 2 Wochen Urlaub dran gehängt, da kam das so nach und nach, wenn du dann auch so deinen Rennbericht schreibst und so das Rennen nochmal Revue passieren lässt. Dann so eine Woche später haben sie die Hall of Fame abgedatet auf der Internetseite und dann siehst du das erste Mal, siehst du wirklich 13. Athlet, erste Frau, bist doch immer du mit deinem Foto und deinem Rennen. Da kam so das erste Mal, krass, jetzt habe ich es echt geschafft. Und also das erste Mal richtig, wo ich dann so mal alles Revue passieren lassen, war tatsächlich am Samstag, saß ich in der Früh auf der Rolle und habe eigentlich für Instagram, weil ich ein cooles Foto hatte mit meiner Trophäe, und dann habe ich dann nochmal alles so mir zusammengeschrieben. Und da habe ich das erstmal so auf einen Blick gesehen, was da eigentlich passiert ist in den 3 Jahren. Und da kam eigentlich das erste Mal so, ja krass. Also, weil sonst bist du halt immer so von Rennen zu Rennen und das letzte Rennen war sehr präsent, aber so die Gesamtheit irgendwie nicht. Und das kommt jetzt gerade so an.
Also ich kenne das zum Beispiel, wenn du Rennen gemacht hast, war das für mich so irgendwie Job done, abgehakt, ab zum nächsten. Mhm. So, das war so irgendwie so eine ganz kurze Zeit, wo man gesagt hat, ja, okay, jetzt ist es auch schön. Vielleicht auf die Nacht sind wir zusammengeguckt mit ein paar Leuten, mal was drunter oder ja. So. Und am nächsten Tag ist irgendwie schon in Regeneration gegangen. Du packst wieder, oh, du kommst langsam wieder ins Training. Ja, ja. Spätestens 2 Wochen danach bist du eh wieder normal im Training drin. Ja. Und das, du rennst so von irgendwie von Ziel zu Ziel, aber kannst das, was du da eigentlich erreichst, oft gar nicht genießen.
Ja.
Geht es dir da jetzt anders gerade?
Ja, total. Also weil halt auch vor allem, das war auch, muss man dazu sagen, das erste Mal so richtig seit Hawaii, dass wir da 2 Wochen Urlaub dran gehangen haben. Also wirklich Urlaub, Urlaub, wo Sport eine Nebenrolle gespielt hat. Sonst war es immer, wir fahren ins Trainingslager oder zum Radlfahren oder ja, irgendwie muss man das Training dann noch mit reinpacken. Und das waren dann wirklich 2 Wochen Urlaub. Klar, ich bin dann laufen gegangen, weil einfach auch schöne Landschaft war. Und gesagt, da kann ich jetzt nicht anders, als in der Früh laufen zu gehen oder den Berg da hochzulaufen und die Aussicht zu genießen. Und das war das erste Mal so richtig wirklich einfach Urlaub, weil man hat das jetzt geschafft. Und das hat, glaube ich, aber auch geholfen, das zu verarbeiten und so Revue passieren zu lassen. Mhm. Dass man mal da, es ging überhaupt nicht um den Sport. Es war auch noch kein neues Ziel, klar. Mhm. Einfach zu sagen, krass, ich habe jetzt echt eigentlich so meinen größten Lebenstraum gerade erfüllt. Das, auf das ich 3 Jahre lang hingearbeitet habe. Jetzt haben wir es. Ja.
Ja, diese Reflexion danach ist schon wichtig. Ja.
Also und da helfen auch Leute tatsächlich. Also für mich war das dann total komisch, wenn auf einmal mir Leute geschrieben oder mich Leute kontaktiert haben und gesagt haben, oder jetzt auch wie wir hier sitzen, du sagst, hey, krasse Story, lass uns drüber sprechen, wo ich mir denke, hui, das interessiert echt Leute, was ich mache. Oder wenn dir dann auf einmal Leute schreiben, wo du das gar nicht so auf dem Schirm hast, sagen, hey, ich habe das jetzt verfolgt, ich finde das total krass, du bist voll das Vorbild für mich. Und du denkst, hey, ich? Also, ich kleiner Triathlet, ich kleiner noch immer Rookie, wie kann ich ein Vorbild sein? Und das ist dann schon, und dann lässt du das so Revue passieren, warum? Ne? Und das ist dann schon ein ganz krasses Gefühl.
Ja, wie gesagt, wenn du dir das anhörst, ja, ich springe da um 4.30 Uhr oder, ich meine, du kannst es ja als schlechter Werbeslogan für irgendeine, keine Ahnung, Mindfulness-Auszeit im Kloster machen. Ja, du, 4.30 Uhr springen wir da gemeinsam in den kalten Bach.
Ja, ja. Aber das ist genau dieses gemeinsam, glaube ich, was es da nicht so schlimm macht. Weil du hast halt im Extremtriathlon, du hast echt eigentlich nur Leute, die das mit absoluter Leidenschaft machen. Also du hast da keinen, der halt sagt, ich mache jetzt einmal einen Ironman, damit ich es allen gezeigt habe, damit ich es abhaken kann. Ja. Die Leute hast du da nicht. Also du hast alles Leute, die das aus Leidenschaft machen und wo das auch wie eine Familie ist. Mhm. Also man kennt sich so ein immer Athleten untereinander, man steht da zusammen vorher, 10 Minuten bevor man ins Wasser geht, zusammen am Start, guckt sich an, sagt sich, wird ein langer Tag heute, ne?
Das ist eine gute Idee.
Ja, ist ganz schön kaltes Wasser, es wird jetzt gleich warm und es ist halt irgendwie gemeinsam. Also du hast nie das Gefühl, du bist da alleine. Mhm. Und halt eben auch mit deinem Support-Team. Du erlebst es auch nochmal ganz anders, weil du weißt, klar musst du das Rennen machen, ne? Mhm. Aber die sind da. Mhm. Die sind, egal was kommt, die sind da, die, wie gesagt, mein bester Späßel läuft den kompletten Marathon hinten raus mit mir oder jetzt in Südafrika die kompletten 50 Kilometer. Du bist nicht allein. Du machst es gemeinsam. dann ist es alles nicht so schlimm.
Du hast gerade vorher gesagt, bis dahin war noch kein neues Ziel klar.
Ja.
Jetzt könnte man ja interpretieren. Wie geht's denn weiter?
Ja, also ich habe mir davor so ein bisschen Gedanken gemacht, na, was kommt danach? Mhm. Und für mich war irgendwie klar, also besser kann es eigentlich nicht werden. Mhm. Also das ist nicht zu toppen. Mhm. Das ist ganz klar. Und das war aber auch ganz wichtig, dass ich mir das klar gemacht habe, okay, das wirst du jetzt nicht toppen können. Und naja, wir haben tatsächlich jetzt gerade ein Haus gekauft, deswegen war auch klar, der Triathlon geht vielleicht jetzt erstmal in eine zweite Priorität. Mhm. Und jetzt ist erstmal gerade im Dezember, Januar Priorität das Haus. Das heißt, ich trainiere auch gerade ohne Trainingsplan. Das erste Mal, seitdem ich Triathlon mache, dass ich wirklich 2 Monate komplett ohne Trainingsplan.
Dafür Fliesen legen.
Selber, genau. Also ich habe am Wochenende 2 Tage lang jeweils 12 Stunden renoviert. Ich spüre gerade Muskeln, die ich in meinem Leben noch nie gespürt habe. Also es ist sehr anstrengend gewesen. Aber ich habe ja ganz klar gesagt, okay, da ist die Priorität drauf. Ich mache mir jetzt auch keinen Stress, weil es passt schon. Es wird jetzt auch in den 2 Monaten nicht alles verloren gehen. Ich trainiere natürlich trotzdem, aber halt ganz flexibel, wie es halt geht und worauf ich Bock habe. Habe aber gleichzeitig gemerkt, also so ganz ohne Ziel geht es jetzt auch nicht. Und dann war gleich klar, okay, Ziel ist, es muss ein Extremtriathlon sein, weil das ist einfach meine Welt. Also das habe ich da gemerkt. Das ist dann mal kurz überlegt, gehe ich nochmal zurück zum Ironman und versuche nochmal irgendwie Ironman Bestzeit irgendwo auf einer flachen Strecke zu machen, habe ich gemerkt, nee, reizt mich nicht. Reizt mich überhaupt nicht. Also das ist meine Welt, der Extremtriathlon, von den Menschen, von den Rennen, vom Ganzen drumherum. Und jetzt ist tatsächlich gerade hot off the press, weil ich habe 5 Minuten, bevor ich bei dir reingegangen bin, die Bestätigung bekommen, dass ich einen Startplatz habe. Ich werde beim Icon Extreme in Livigno starten, nächstes Jahr. Das ist ein Losverfahren und genau heute war die Auslösung. Ich habe wirklich 5 Minuten, bevor ich hier rein bin, die Bestätigung bekommen, dass ich einen Startplatz habe.
Ja, stark.
Genau, also das wird das Ziel nächstes Jahr. Weil ich gesagt habe, ich will nächstes Jahr, also ich will einen Extremtriathlon. Ich will aber einen, der sich mit relativ wenig Aufwand machen lässt, also wo man nicht hinfliegen muss, was für auch das Support-Team halt einfach, dass die alle wieder mit können. Mhm. Und der ein bisschen später im Jahr ist, damit ich mir einfach jetzt diese, ich sage jetzt mal, Auszeit ist es ja nicht, weil ich habe letztens Auszeit dazu gesagt, dann hat meine Kollegin mich angeschaut, sagt, wie sie das letzte Woche trainiert. Sag ich ja 10 Stunden, sagt sie, tolle Auszeit. Ja,
parallel nur Haus.
Genau.
Ums Haus kümmern, ne?
Aber und vergleichsweise Triathlon-Auszeit, mir halt auch wirklich gönnen zu können und jetzt keinen Druck zu machen. Genau, deswegen Icon Extreme, September 25.
Cool. Ich bin gespannt. Tanja, ich hätte zum Schluss nur 3 Fragen.
Ja.
Wenn du Lust hast.
Ja.
Wenn du keine Lust hast, hättest du eh keine andere Wahl. Vorher kommst du hier nicht raus. Tanja, was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Mehr Hunde.
Dann wird es mit der Zeit aber wirklich
Dann wird es mit der Zeit wirklich eng. Nee, aber Zeit ist glaube ich, ein guter Punkt. Mehr Zeit für den Sport. Also das wäre ein Traum, weil das ist einfach das, was ich, das merke, das ist das, was ich liebe, wo ich total drin aufgehe, wo ich mich auch total verlieren kann, also wo ich, wenn ich mit Leuten drüber rede, gefühlt ewig drüber reden kann, da noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Wäre schön.
Dann hat nächstes Jahr der Tag 48 Stunden für dich.
Ja, den würde ich wahrscheinlich auch voll bekommen.
Klar, wie gesagt,
im Zweifel mit mehr Hunden.
Ja gut, im Haus hast du ein bisschen mehr Platz jetzt.
Ja.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Ich hoffe, dass der Spaß am Sport rüberkommt und die Leidenschaft dafür und aber immer als zugänglicher Mensch trotzdem. Also wie gesagt, ich fühle mich immer noch als der Rookie und ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen irgendwas Besonderes bin. Und das hoffe ich, dass das auch so rüberkommt. Also dass man deswegen jetzt nicht irgendwo abhebt oder sonst irgendwas, sondern eigentlich immer noch der gleiche Mensch ist.
Ist gar nicht so easy, gell?
Nee.
Ich weiß nicht, ob der Triathlon da generell speziell ist. Gut, ich glaube extrem, wie gesagt, du hast es ja vorher beschrieben, ist einfach da nochmal eine andere Thematik. Aber man merkt schon oft, dass das im Triathlon irgendwie verloren geht. Oder
ja.
Habe ich zumindest das Gefühl.
Also gefühlt ein bisschen mehr jetzt über die letzten Jahre tatsächlich. Weil ich weiß noch, als ich mit Triathlon angefangen habe, da war eigentlich das so immer das Argument, warum man gesagt hat, Triathlon ist so eine coole Sportart, weil es so diese Trennung nicht gibt zwischen Profi, Amateur und so weiter. Und das hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass das in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden ist. Ja, im Extremskeleton tatsächlich nicht, aber da.
Wobei ja das Gefühl, ich habe das gar nicht um die Trennung Profi oder nicht Profi geht. Mir ist es tatsächlich so gegangen, dass ich habe ganz viele Menschen getroffen, die so extrem, sich selbst so extrem wichtig nehmen.
Ja.
Und das jetzt mal unabhängig davon, ob sie Profi sind oder nicht.
Ja.
Das war wirklich was mich zum Schluss richtig gestört hat.
Ja. Ja. Und das ist glaube ich, gerade in so einem Sport, was ja jetzt auch nicht, ich glaube, das ist vielleicht gerade auch der Ironman mehr geworden, was früher, dass jeder muss mal einen Marathon gemacht haben, was jetzt bisschen jeder muss mal diesen Ironman gemacht haben. Wo, wie du sagst, die Leute auch gerne mal schnell dann ein bisschen abheben oder sich denken, sie sind was Besonderes und was Außergewöhnliches und was anderes. Und
oder vielleicht da so ein bisschen ich-bezogen werden, ja. Oder? Ich meine, das ist schon, wenn du die ganze Zeit nur Zeit mit dir selbst verbringst, ja, du schwebst ja in deinem eigenen Universum rum.
Klar, klar. ja, und deswegen glaube ich, ist da aber auch immer ganz wichtig, die Leute drumherum mitzunehmen. Ja. Also halt auch, ich habe das Glück, ich habe eine Familie, die sehr, sehr sportaffin ist, die da immer dabei ist bei jedem Rennen. Also meine Eltern haben keine Langdistanz verpasst, die waren bei jeder dabei, meistens in irgendeinem tollen Kostüm verkleidet.
Das macht immer Spaß, das zu wissen.
Aber ich glaube, da muss man die Leute halt auch mitnehmen, weil für viele wirkt das von außen oder auch bei den Kollegen erstmal komisch und vielleicht dadurch auch erstmal abgehoben, weil man halt sowas raushört wie, ja, da bin ich halt nur in 20er gelaufen. Und das merkt man selber gar nicht, was man da eigentlich sagt, ne? Weil für einen selber ist es halt, ja, 20 Kilometer, okay. Ja, entspannter Lauf, gab schon längere am Wochenende. Und der andere sitzt dir gegenüber und denkt sich, ich wüsste nicht, wie ich 10 laufen soll. Da kommt es vielleicht auch ganz schnell abgehoben rüber und distanziert. Und ich glaube, deswegen muss man die Leute einfach mitnehmen. Und halt auch vielleicht die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Leute kommen zu lassen. Also gar nicht den Leuten aufzudrängen, hey, guck mal, das mache ich und das bin ich und übrigens, das habe ich geschafft, sondern eher die Leute da halt Interesse dran gewinnen zu lassen. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Habe ich mir tatsächlich auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, erfülltes Leben für mich ist, wenn ich gesund bin, wenn ich die wichtigsten Menschen um mich herum habe, die gesund sind, es denen gut geht. Ja, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste. Und viel Sport dabei ist. Und ein erfülltes Leben ist für mich, glaube ich, so ein bisschen, wenn ich, wie mein Papa, der jetzt über 70 ist und immer noch jeden Tag auf dem Radl hockt, und seine Kilometer abstrampelt und wenn ich das auch im Alter noch machen kann. Also wenn ich mich im Alter noch draußen viel bewegen kann.
Und dabei das Grinsen nicht verlierst.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so mit eines der wichtigsten, dass man einfach das macht, was einem Spaß macht. Und das machen darf und kann.
Ja. Mega. Ja. Cool, das war ein Schlusswort, da möchte ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Tanja, mir hat es mega viel Spaß gemacht, dass du da warst. Wie gesagt, mir hat dein Weg vorher schon echt verblüfft. Aber mit dem, was du da bei dieser Extreme Triathlon Series gemacht hast, hat es mir, glaube ich, in den Kopf zerrissen. Das war wirklich. Das ist tatsächlich, das geht so weit, das kapiere ich nicht einmal. Also, wie gesagt, ich finde das einfach verrückt. Aber im Positiven.
Verrückt ist tatsächlich für mich ein sehr schönes Kompliment mittlerweile.
Ja. Aber ich finde das. Und das Schöne ist, bei dir passiert so viel automatisch. Und das ist nichts Erzwungenes. Man merkt wirklich die Freude, die du dabei hast. Aber zum anderen auch diese mentale Resilienz, die du da entwickelt hast und die irgendwie so natürlich kommt. Also ich konnte es nur bei mir vergleichen. Ich glaube, da war irgendwann einmal viel Zwang dabei, weil ich es unbedingt wollte. Wenn du es einfach nur merkst, weil es Spaß macht, glaube ich, ist das ist einfach das Schönste, was du machen kannst.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Glück. Und es war jetzt auch echt schön. Es hat mir auch geholfen, jetzt das alles mal Revue passieren zu lassen, dass es wieder ein bisschen greifbarer ist.
Top. Tanja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir riesig gefreut.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.